Wie schön es ist, mit euch heute Morgen hier Gottesdienst feiern zu können. Schön, dass du da bist hier in der St. Theresia. Ich finde es voll cool, die Reihen heute für Corona-Zeiten-Verhältnisse so gut gefüllt zu sehen. Auch schön, dass du heute Morgen hier mit dabei bist, zu Hause am Bildschirm, vielleicht am Laptop oder an deinem Fernseher. Total schön, mit euch Gottesdienst feiern zu können. Ich heiße dich hier heute Morgen nochmal herzlich willkommen. Wenn du dich zu HDH zählst, zur HDH-Familie, es ist so schön, dass du da bist. Wenn du heute hier als Gast bist, das erste Mal vielleicht reingeschaltet hast, so schön, dass du mit uns diesen Gottesdienst feierst. Ob du Christ bist, ob du Moslem bist, ob du Mann, Frau oder divers bist, du bist hier herzlich willkommen und wir wollen mit dir zusammen diese Zeit verbringen. Finden es so schön, dass du mit dabei bist. Ich möchte euch heute ganz am Anfang erstmal eine Geschichte erzählen. Es ist die Geschichte von Doa al-Samel. Ihr seht sie auf dem Bild. Doa ist in Syrien aufgewachsen. In Syrien, in einer eigentlich gut behüteten, intakten Familie. Sie hatte dort eine schöne Kindheit, bis in Syrien die Konflikte ausgebrochen sind. Und irgendwann hat ihre Familie entschieden, gemeinsam die Flucht zu ergreifen und dieses Land zu verlassen, einfach weil es zu unsicher geworden ist. Und Doa und ihre Familie sind bis nach Ägypten gekommen. Und dort war es auch erstmal in Ordnung, dort konnten sie ein bisschen zur Ruhe kommen, aber da fand dann auch irgendwann ein Machtwechsel statt und es wurde schwieriger, es wurde gefährlicher auf den Straßen. Doa ist einmal knapp einem Kidnapping entgangen. Es wurde schwerer mit der Arbeitssituation. Sie hatte keine Arbeitserlaubnis. Sie war damals so um die 18, 19 Jahre alt und musste als Tagelöhnerin auf die Straße gehen und nach Arbeit suchen. Und als sie 19 Jahre alt ist, entscheidet sie zusammen mit ihrem Verlobten Bassem, die Flucht übers Mittelmeer zu wagen. Es war eine sehr gewagte Aktion, weil Doa hat nie schwimmen gelernt. Und sie hat sich besprochen mit ihrem Verlobten und er hat all sein bis dahin erspartes Geld zusammengenommen. Das waren damals um die 5000 Dollar umgerechnet, um das Geld aufzubringen, das sie den Schleppern geben mussten, um übers Mittelmeer zu kommen. Und es war am Samstagvormittag im August, da wurden sie abgeholt mit dem Auto. Sie sind dann später noch in den Bus eingestiegen, wurden ans Mittelmeer gebracht und von dort aus am Strand wurden sie mit vielen anderen Menschen in Boote gebracht. Und diese kleinen Boote wiederum haben sie auf ein altes Fischerboot gebracht, wo sie dann alle zusammen gesammelt wurden. 300 Leute waren unter Deck. 200 Menschen zusammen mit Bassem und Doa auf dem Deck oben. Eng an eng, Schulter an Schulter, die Beine angewinkelt und so ging es los. Und sie fuhren auf dem Meer und das Mittelmeer ist kein kleines Meer. Es wurde immer wieder auch mal stürmisch. Man wusste nicht so recht, sind wir hier sicher? Und nach 4 Tagen haben die Leute irgendwie wurde sie mulmig und Doa hat irgendwie zu Bassem gesagt, ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache, ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Aber er hat ihr Mut gemacht und hat gesagt, wir schaffen das, wir werden nach Schweden gehen und dort werden wir uns ein neues Leben aufbauen. Dort haben wir eine Zukunft, dort können wir studieren, dort können wir arbeiten. Und nach 4 Tagen, als die Leute wirklich unsicher waren, kam plötzlich ein anderes Fischerboot, ein kleineres, ein noch klapprigeres Fischerboot angefahren. Und da waren 10 Männer drauf und die haben mit Stöcken und mit Stäben versucht, die Leute vom einen Boot auf das andere rüber zu treiben. Haben gesagt, ihr müsst umsteigen, kommt, ihr müsst rüber auf das andere Boot gehen. Und die Leute haben sich gegenseitig angeschaut und sie wussten, wenn wir in dieses alte, brüchige Boot steigen, dann werden wir nirgends mehr ankommen. Sie haben ihre Kinder angeschaut und haben gesagt, nein, wir können nicht umsteigen, und haben sich geweigert, in dieses andere Boot einzusteigen. Und die Männer, die sie rüberfrachten wollten, wurden sauer, sind weggefahren, aber eine halbe Stunde später kommen diese Männer wieder. Diese Männer kommen mit noch mehr Stäben und Stöcken und fangen an, mutwillig dieses Boot zu zerstören, in dem Doa, ihr Verlobter, und die 500 Menschen sitzen und die Hoffnung auf ein neues Leben haben. Und sie fangen an, Löcher in dieses Boot hineinzurammen, bis wirklich sicher ist, dass es auch wirklich sinken wird. Und während sie das gemacht haben, haben sie gerufen, sollen doch die Fische euer Fleisch fressen. Und als das Boot am Sinken ist, fahren sie weg, laut lachend. Die 300 Menschen, die unter Deck waren, hatten keine Chance, das zu überleben. Sie sind mit dem Schiff in die Tiefe gerissen worden und sind dort gestorben. Die 200, die oben an Deck waren, zusammen mit Bassem und Doa, schwammen auf dem offenen Meer. Sie haben sich versucht, irgendwas zu schnappen, das sie trägt, weil sie wussten nicht, selbst wenn sie schwimmen konnten, wie lange sie hier treiben würden, ob jemand vorbeikommt. Und so haben sie versucht, sich irgendwo ran festzuhalten. Wie durch ein Wunder hat Bassem in diesem ganzen Treibgut einen großen Schwimmring gefunden, so wie man ihn vielleicht von amerikanischen Poolpartys aus dem Fernsehen kennt. Und Doa, die nicht schwimmen konnte, konnte sich da reinretten. Sie saß dann mit ihrem Hintern in diesem Loch drin, die Füße vorne drüber, die Arme hinten, und konnte sich so über Wasser halten. Bassem, der gut schwimmen konnte, ist bei ihr geblieben. Ich vermute, hat sich immer wieder mal dran festgehalten, um seine Kräfte zu sammeln. Und so schwammen sie auf diesem offenen Meer. Und sie schwammen da einen Tag, sie waren da 2 Tage und keiner kam, keine Hilfe. Und am dritten Tag wurde Bassem schwach. Und Doa musste zuschauen, wie ihr Verlobter, der Mann, den sie liebt, keine Kraft mehr hat, sich nicht mehr halten kann und vor ihren Augen im Wasser stirbt. Sie musste zusehen, wie Männer, die Rettungswesten anhatten, keine Hoffnung mehr hatten, diese Westen abgelegt haben und sich ins Meer haben sinken lassen. Während sie da getrieben ist, sind nacheinander in unterschiedlichen Abständen 2 Frauen zu ihr gekommen mit kleinen Kindern und haben gesagt, ich schaff's nicht, ich werde untergehen, ich weiß, ich sterbe, nimm mein Kind. Und so saß Doa am Ende in diesem Schwimmring, nicht schwimmen könnt, auf dem Mittelmeer mit 2 kleinen Kindern, 8 Monate und 19 Monate alt. Die Kinder, die waren nicht ruhig, die haben nicht geschlafen, die waren unruhig, die haben ihre Mama gesucht, die haben geschrien, die haben geweint, die hatten Hunger, die hatten Durst. Das war keine angenehme, stille, ruhige Lage, in der Doa war. Und in dieser Situation befindet sich Doa. Und am 4. Tag endlich erscheint am Horizont hinten ein Fischerboot. Und Doa fängt an, schreit und ruft mit aller Kraft nach Hilfe und versucht, auf sich aufmerksam zu machen. Und nachdem sie 2 Stunden mit ihrer letzten Kraft und allem, was sie noch hatte in sich, gerufen und geschrien hat, hat das Fischerboot sie und die paar restlichen Überlebenden gesehen. Sie werden geborgen, sie können an Bord kommen. Doa hat die 2 kleinen Kinder noch bei sich, sie leben und sie werden zusammen nach Kreta gebracht. 500 Menschen sind in dieses Boot eingestiegen. 11 Menschen haben am Ende überlebt. Eins von den Kindern, das Doa gerettet hat, hat überlebt. Das andere ist noch an Bord von dem Rettungsschiff gestorben. Doras Geschichte hat sich rumgesprochen. Mittlerweile gibt es sogar ein Buch über diese Lebensgeschichte zu lesen. In dem Moment, in dem Dora, dieses 19-jährige Mädchen, in der schlimmsten Situation ihres Lebens war, kurz vor dem Tod, ist sie bereit, in diesen Umständen noch 2 weitere Kinder mit zu sich in diesen kleinen, bald sinkenden Ring zu nehmen, ihr eigenes Leben noch mal mehr zu riskieren, um diese beiden Leben zu retten. Und in einem Interview später sagt Dora: Ich wusste, egal wie verängstigt, müde und zerbrochenen Herzens ich war, ich musste alles tun, um das Leben dieser beiden Mädchen zu retten. Das ist in aller Kürze die Geschichte von Dora und ihrer Flucht übers Mittelmeer. Wahrscheinlich ein Exemplar für viele ähnliche Geschichten. Das ist eine Geschichte voller Ungerechtigkeit und Leid. Aber das ist auch eine Geschichte am Ende voller Hoffnung und Barmherzigkeit. Wir sind in der Fastenzeit und wir haben diese Predigtreihe Weniger ist mehr. Und ich möchte dich heute herausfordern zu weniger Komfort und mehr Barmherzigkeit. Und meine These heute Morgen, die ich hier einfach mal in den Raum stellen will, ist: Helfen macht glücklich. Aber bevor wir da weiter drauf eingehen, will ich mit euch eine Bibelstelle lesen. Das steht in Jesaja 58, die Verse 1 bis 8. Ihr könnt es auch an der Bible-App aufschlagen auf eurem Handy, wenn das hier nicht so gut zu lesen ist. Jesaja 58, 1 bis 8. Und ich möchte euch warnen: Gott ist wirklich sauer und er lässt mal so richtig Dampf ab. Und er sagt zu Jesaja: Rufe so laut du kannst, lass deine Stimme erklingen, mächtig wie eine Posaune. Halte meinem Volk seine Vergehen vor, zähl den Nachkommen von Jakob ihre Sünden auf. Ach, für wie fromm sie sich doch halten. Sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Sie kommen gern zum Tempel gelaufen, um meine Nähe zu suchen, weil sie sich einbilden, nach meinen Geboten zu leben. Darum fordern sie von mir auch ihr wohlverdientes Recht. Warum siehst du es nicht, wenn wir fasten, werfen sie mir vor. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Darauf antworte ich: Wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeiter genauso wie sonst auch. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit roher Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Denkt ihr, mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr bloß auf Essen und Trinken verzichtet? Den Kopf hängen lasst und euch in Trauergewänder in Asche setzt? Nennt ihr so etwas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich, der Herr, Freude habe? Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Teilt euer Brot mit den Hungrigen. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt, und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne, und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her und meine Herrlichkeit beschließt euren Zug. Also, wie gesagt, Gott ist wirklich sauer auf Israel. Ich habe keine Ahnung, wie dein aktueller Geisteszustand ist, ob du eher auf einem nicht so guten Weg bist wie Israel, scheinheilig und nicht ehrlich vor Gott und so tun, als ob, oder ob du vielleicht aber auch auf einem ganz guten Weg bist. Das musst du dich selbst fragen. Ich habe keine Ahnung, wo du dich befindest, aber ich weiß, wo Jesaja 58, wo Gott mit uns, auf welchen Weg er gehen möchte und wo er uns haben möchte. Und das lesen wir in den Versen 6 und 7. Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus, sagt Gott. Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Jetzt denkst du dir vielleicht, oh, zum Glück, Sklavenarbeit wurde in Deutschland schon lange abgeschafft. Das ist jetzt nicht mein Thema, kann ich kurz durchatmen. Das ist zwar heute nicht unser Thema, aber ich möchte trotzdem, dass es nicht vergessen wird. Unser Konsumverhalten, die Dinge, die wir einkaufen, egal ob es Kleidung ist, ob es Lebensmittel sind, hat Auswirkungen auf unser Umfeld, hat Auswirkungen auf die Menschen in der Welt. Durch unser Konsumverhalten können wir beeinflussen, ob Menschen einen angemessenen Lohn bekommen und eine würdevolle Arbeit leisten können, oder aber auch, ob sie ausgebeutet werden, ob sie in sklavenähnlichen Verhältnissen arbeiten müssen und ob sie ihre Gesundheit dafür hergeben müssen. In Vers 7 steht, teilt euer Brot mit den Hungrigen, nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider, helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Und spätestens beim letzten Satz, helft, wo ihr könnt, sind wir mit allem dabei, all in. Alles, was ich sehe, überall ruft Gott mich auf, Hilfe zu leisten. Und ich frage mich, wenn ich diese Verse lese, wenn jetzt aktuell nicht die Zeit dafür ist, das in die Tat umzusetzen, wann dann? Wenn wir jetzt nicht die Möglichkeit haben zu helfen, wann dann? Wenn wir jetzt nicht erkennen, dass hier Nöte sind, wann erkennen wir es dann? Doa musste vor einigen Jahren aus Syrien fliehen, weil Krieg, Bürgerkrieg in ihrem Land ausgebrochen ist. Und sie musste von Ägypten fliehen, weil sie dort keine Perspektive hatte. Und jetzt, momentan, in diesem Moment, sind schon wieder Tausende von Menschen auf der Flucht aus der Ukraine. Und es wird gesprochen von der größten Flüchtlingsbewegung, die es seit dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Und es wird davon gesprochen, dass 2015 das Ereignis, wo wir alle so schockiert waren, dass so viele Menschen kommen, dass das nur eine Übung war für das, was jetzt eigentlich noch kommen wird. Ich habe diese Woche mit Judith telefoniert. Judith ist heute hier, du kannst gerne mal winken. Viele von euch kennen sie auch. Und Judith hat zusammen mit ihrem Mann eine ukrainische Frau, Galina, aufgenommen, zusammen mit ihren beiden Söhnen, Artem und Yevhen. Und die drei mussten, wie viele andere, aus der Ukraine fliehen. Und Galina musste dort ihren Mann zurücklassen, sie musste ihre Schwiegermutter zurücklassen. Vor ein paar Tagen ist die Wohnung der Schwiegermutter komplett zerstört worden. Sie kann da jetzt nicht mehr wohnen und glücklicherweise war sie zu diesem Zeitpunkt gerade nicht vor Ort. Das Leid ist wirklich groß. Und Judith hat mir erzählt, vor ein paar Tagen ist sie dann zusammen mit Galina in den Lindenhof gefahren. Dort ist eine Erstaufnahmestelle für Geflüchtete und es ist eigentlich eine richtig coole Sache. Die Leute können da hinkommen in die Jugendherberge im Lindenhof in Mannheim und sie bekommen da so ein Rundum-Paket. Also es ist so gedacht, dass alles an einem Ort ist. Die Leute kommen dahin. Optimalerweise bekommen sie dort eine Unterkunft, wobei ich mitbekommen habe, dass da schon alles voll ist oder werden weiter vermittelt behandelt von dort aus. Sie bekommen erste medizinische Hilfe, es ist die Möglichkeit, sich impfen zu lassen und man hat auch dort an diesem Ort die Möglichkeit, gleich die ersten Formulare auszufüllen, so sagen es die Berichte. Und es ist an und für sich eine gute Sache, das alles so zentral zu haben. Und an diesen Ort ist Judith mit Galina gefahren und sie kamen da an und Judith hat mir erzählt, Silke, wir kamen da an und da waren so viele Menschen. Da waren viele Frauen mit ihren Kindern und viele Kinder haben geweint und haben sich gar nicht mehr beruhigen lassen. Und in den Augen hat man die Müdigkeit gesehen und man hat die Verzweiflung gesehen und auch die Hoffnungslosigkeit und die Angst. Und Judith meinte, in meinem Hals war es wie so ein Kloß, der sich da ausgebreitet hat und die Atmosphäre dort war einfach sehr bedrückend. Und das Nächste, was Judith gemacht hat, war, es hat sie irgendwie schockiert und sie wusste nicht, wie sie damit umgehen soll. Sie hat sich an Galina gewandt, hat gesagt, Galina, du brauchst keine Angst haben. Wir sind jetzt nur hier, um die Formulare auszufüllen, aber ich nehme dich später auf jeden Fall wieder mit zu uns nach Hause. Also du musst nicht hier bleiben. Und Galina hat sich wohl umgedreht zu Judith und hat gesagt, Judith, das ist schon okay. Ich kenne die Bilder, ich habe das die letzten Tage und Wochen alles schon mitbekommen und hat fast noch Judith beruhigt und getröstet. Ich glaube, wir, die wir hier so behütet sind und solchen Umständen nicht ausgesetzt sind, wir können uns nur sehr schwer vorstellen, was das für ein Druck ist, was das für eine Last ist, was in diesen Menschen Herzen gerade vor sich geht. Ich sehe das in den Nachrichten jeden Tag, aber das ist irgendwie so weit weg. Aber gerade jetzt in diesen Tagen verändert sich das. Es kommen immer mehr Menschen nach Mannheim, die Hilfe suchen. Und gerade jetzt in diesen Tagen kommt es immer näher. Und diese Menschen, die hier ankommen, hier in Mannheim, die brauchen deine und meine Hilfe. Das sind die Hungrigen, mit denen wir unser Brot teilen sollen. Und das sind die Obdachlosen, von denen Gott sagt, dass wir sie bei uns wohnen lassen sollen. Und das sind die, die keine Kleider haben, die wir mit dem Nötigsten versorgen sollen, so wie es in Jesaja drin steht. Und ich frage dich einfach, hast du dir denn schon überlegt, wie du in dieser Not, in dieser aktuellen, helfen kannst? Ich habe mal so ein bisschen recherchiert und es ist wohl momentan so, dass viele Organisationen, die hier helfen und tätig sind, davon abraten, jetzt Sachspenden zu geben, weil mittlerweile so viel Zeug zusammengekommen ist, was mega ist. Also ich finde es echt toll, diese Hilfsbereitschaft auch zu sehen. Aber es sind so viele Dinge, dass es fast behindernd ist, diese ganzen Sachen zu sortieren, zu koordinieren. Das, was gerade wirklich gebraucht wird, und ihr seht hier auch gleich noch einen QR-Code eingeblendet, den ihr euch abscannen könnt, das, was gerade wirklich gebraucht wird, ist Wohnraum. Wenn du deine Wohnung, dein Zimmer, ich gehe da gleich noch näher drauf ein, zur Verfügung stellen möchtest oder gerade drüber nachdenkst, dann scann dir diesen QR-Code ab. Das ist ein Link zu einer Seite von Mannheim, wo du dich selbst quasi melden kannst und sagen, ja, ich kann das geben, ich möchte das geben. Vielleicht hast du ja ein Gästezimmer, das du zur Verfügung stellen kannst, so wie Suse, die heute Morgen im Chill-In dabei war, die ihr Gästezimmer freigemacht haben, um Menschen eine Unterkunft zu geben. Vielleicht hast du aber auch kein extra Gästezimmer und es geht dir wie der Familie Berton. Die haben sich zusammengesetzt und haben mit ihren Jungs Levi und Noah gesprochen und haben gesagt, Levi, Noah, wie sieht's denn aus? Wärt ihr denn vielleicht bereit, dass Noah zu Levi ins Zimmer zieht und dann haben wir oben nochmal ein Extrazimmer frei und könnten jemanden aufnehmen, der gerade auf der Flucht ist. Und die Reaktion von den Jungs, die fand ich richtig mega. Also die haben wohl nicht lang drüber nachgedacht und haben gesagt, hey ja, komm, wir gehen jetzt hoch, wir räumen unser Zimmer auf und dann räumen wir um. Also die haben sofort in die Tat umgesetzt. Die waren sofort bereit, ihr Zimmer herzugeben. Und so wohnt jetzt bei Marc und Chrissy und Familie zu Hause Alina mit ihren beiden Jungs und hat da eine sichere Unterkunft bekommen. Der Moment, in dem Doa das Fischerboot am Horizont entdeckt und der Moment, in dem sie gesehen wird und mit ihren zwei kleinen Kindern weiß, jetzt werde ich aus dem Wasser gezogen. Der Moment, in dem Alina bei Marc und Chrissy zu Hause ankommt und herzlich willkommen geheißen wird, sogar mit Kuchen in den Landesfarben. Das finde ich mal mega. Der Moment, in dem Galina, nachdem sie ihr Zuhause verloren hat, ihren Mann zurücklassen muss und mit ihren beiden Jungs bei Judith ankommt und bei Jens und hier Wertschätzung und Annahme erfährt, das sind Momente des Glücks. In allem Leid, das definitiv da ist und einen großen Schatten über diese ganze Lebenssituation wirft, glaube ich, dass das kleine Glücksmomente sind für diese Menschen. Glaube ich, dass es kleine Hoffnungsgeber sind in der Zeit, die so viel Hoffnungslosigkeit in sich trägt. Helfen macht glücklich. Verschenkt Glücksmomente an Menschen, die wahrscheinlich gerade in der schlimmsten Zeit ihres Lebens sind. Helfen macht glücklich. Und zwar diejenigen, die die Hilfe bekommen, aber nicht nur diejenigen. Vor einem Jahr ungefähr habe ich meine Wohnung zu einer WG umfunktioniert. Da hat Rieke gerade verzweifelt nach einer Wohnung in Mannheim gesucht und ihr kennt den Wohnungsmarkt. Und ja, ich musste so ein paar Sachen umstellen, die man eigentlich, Freiheiten, die man eigentlich so als alleinlebender Single hat, die durfte ich aufgeben. Aber gleichzeitig hat's auch so, war es echt auch eine gute Sache und hat sich gut angefühlt, helfen zu können. Und es war eine Freude zu spüren. Ich habe mit Suse und mit Judith die Woche telefoniert, die eben beide Familien aufgenommen haben, die gerade auf der Flucht sind. Und die sind sich beide einig. Wir sind so froh, dass wir das machen. Und es ist zwar jeden Tag herausfordernd für alle Beteiligten, aber wir würden es auf jeden Fall wieder tun. Helfen macht glücklich. Helfen macht diejenigen glücklich, die die Hilfe bekommen, aber helfen macht auch dich glücklich, wenn du die Hilfe gibst. Und es gibt sogar unterschiedliche wissenschaftliche Studien, die das belegen, dass Hilfsbereitschaft, Barmherzigkeit aus unterschiedlichen Gründen glücklich macht. Eine Sache ist, dass unser Gehirn so lustige Dinge macht, das schüttet dann, wenn wir helfen, irgendwelche Hormone aus, die uns glücklich machen, sogenannte Glückshormone, die alle Namen haben, Dopamin und was weiß ich, nicht, Serotonin, die uns einfach ein gutes Gefühl geben. Und andererseits passiert ein Gegeneffekt, ein Stresshormon wird wiederum reduziert, wenn wir helfen. Das ist eine Win-Win-Situation. Wer möchte das nicht haben? Mehr Glückshormone, weniger Stresshormone, das tut gut. Und Wissenschaftler in den 80er Jahren haben von dem Warm-Glow-Effekt gesprochen, der sich breit macht, wenn man hilfsbereit ist und wenn man jemandem helfen kann. Vor 3 Wochen haben wir uns zusammen hier an dieser Stelle Gedanken gemacht übers Essen-Fasten. Und es ging irgendwie so darum, dass, Papayas-Fasten eigentlich nicht so richtig gilt, es sei denn, du bist ein richtig großer Papaya-Fan und isst es eigentlich jeden Tag 3-mal. Fasten und Verzicht sollte einen dazu bringen, auch wirklich was zu vermissen. Und wir hatten es drüber, dass eigentlich, wenn wir einen wirklichen Verzicht üben, also wenn wir was fasten, das uns wirklich lieb ist, so wie Essen und dann vielleicht auch komplett, dass erst dieser Verzicht uns eigentlich in diesen Fasteneffekt auch mit reinnimmt. Dieser Effekt, dass man vielleicht eine besondere, außergewöhnliche Zeit mit Gott hat in dieser Zeit, weil man sich selbst in ganz besondere und außergewöhnliche Umstände begibt. Und ähnlich ist es, glaube ich, auch beim Geben. Es geht nicht darum, einfach irgendwas zu geben, um so ein warm Glow-Gefühl im Bauch zu bekommen. Sondern es geht darum, was zu geben, was der andere wirklich nötig hat, was der andere wirklich braucht. Und meine These ist, je nützlicher und sinnvoller deine Hilfe für den anderen ist, je glücklicher du den anderen mit deiner Hilfe machst, desto glücklicher macht es dann am Ende auch dich selbst. Und das bedeutet, dass dich deine Hilfe höchstwahrscheinlich auch wirklich was kosten wird. Der australische Philosoph Peter Singer, der erzählt seinen Studenten jedes Jahr die gleiche Geschichte und stellt ihnen jedes Jahr die gleiche Frage. Er sagt, es ist ein Kind in den Teich gefallen, ein kleines Kind, kann nicht schwimmen, kann da nicht drin stehen. Es ist niemand da, der ihm helfen kann. Es kommt ein Passant vorbei. Dieser Passant sieht dieses Kind. Und der Fußgänger muss sich jetzt Gedanken machen, weil er hat sich gerade ein neues Paar Schuhe gekauft, weiß, teuer, schön. Wenn er in diesen Teich hineingeht, um das Kind zu retten, sind seine Schuhe ruiniert dahin, das viele Geld, die schönen Dinge. Was soll er tun? Ihr könnt euch vorstellen, die Studenten von Professor Singer sagen, ey, also ist doch keine Frage. Natürlich muss er auf seine blöden Schuhe pfeifen und er springt gefälligst in diesen Teich und er rettet das Kind daraus. Das gibt's ja wohl nicht. Jetzt möchte ich dir noch kurz die Gelegenheit geben, darüber nachzudenken, wo du landest. Schuhe oder Kind? In dem Artikel von Singer, in dem von Singer gesprochen wird, da heißt es dann weiter. Aber was, fragt dann der Philosoph, unterscheidet das konkrete Kind im Teich von all den anderen Menschen auf der Welt, deren Leben man mit ebenso geringem Aufwand retten könnte? Muss man nicht ebenso, wie man am Teich bereit war, die Schuhe zu ruinieren, auch Einkommen abgeben bis an die finanzielle Schmerzgrenze. Also spenden, spenden, spenden und dafür auf die angenehmen, aber teuren Dinge des Alltags verzichten, wie Restaurants, Bars, Kinos. Das tut dann doch kaum jemand. Ich find's krass, ich find's herausfordernd, aber es ist into my face. Ich glaube, dass echte Hilfe uns in aller Regel auch was kosten wird. Und ich glaube, dass es auch in den nächsten Monaten auf uns alle zukommen wird, weil die Politik und die Politiker werden Entscheidungen treffen müssen. Keiner von uns weiß, wie lange diese Situation in der Ukraine noch sein wird. Und die Politiker werden Entscheidungen treffen müssen, die Auswirkungen auf unser Leben hier haben. Ich sage nur Schlagworte wie Benzinpreise, Heizkosten. Und ich weiß nicht, was es noch alles für Effekte haben wird, die sich auf uns auswirken. Und es wird uns was kosten, finanziell. Vielleicht werden wir Komfort abgeben müssen. Die Politiker müssen diese Dinge entscheiden, damit der Ukraine geholfen wird und den Menschen in der Ukraine. Und weißt du was? Das ist richtig. Und da möchte ich an Stefans Predigt von letzter Woche erinnern. Du bist nicht zum Meckern geschaffen. Wenn es in den nächsten Wochen auf uns zukommt, dass Dinge teurer werden, dass Dinge schwieriger werden, vielleicht auch das Reisen, ich weiß es nicht, dann geht es darum, dass diesem kleinen Land geholfen wird. Und dann ist es absolut in Ordnung, wenn wir in unserem Wohlstand ein bisschen dafür einstecken müssen. Ich lade dich in dieser Fastenzeit ein zu weniger Komfort. Vielleicht kostet es dich dein Geld. Vielleicht kostet es dich deine Privatsphäre. Vielleicht kostet es dich deine Zeit. Und wir haben jetzt viel über die Hilfe den Menschen aus der Ukraine gegenüber gehört. Ich möchte nur sagen, am Rande auch hier nochmal, das ist nicht der einzige Ort, wo wir helfen können. Das ist nicht der einzige Ort, wo du deine Zeit, deine Privatsphäre und dein Geld investieren kannst. Du kannst es bei den Interessensgruppen machen, die wir jetzt starten werden. Da gibt es ein Projekt dabei, wo du diese Predigt 1:1 in die Tat umsetzen kannst, Menschen in deiner Umgebung zu helfen, die Augen nicht davor zu verschließen. Es gibt nach wie vor Seniorenheime, in denen alte Menschen sitzen, die keine Verwandtschaft haben, die alleine sind, die hilfsbedürftig sind und viele andere Orte. Mach die Augen nicht zu vor dem Leid, das um dich herum geschieht. Ich fordere dich auf, ich fordere dich heraus und ich lade dich ein zu weniger Komfort und mehr Barmherzigkeit in deinem Leben. Zurück zur aktuellen Ukraine-Situation. Das Wichtigste, was gerade gesucht wird, ist Wohnraum. Das Zweitwichtigste, was gerade gebraucht wird, sind Geldspenden. Das ist wirklich was, womit die Organisationen dann was anfangen können, wo sie die Dinge praktisch umsetzen können. Alles, was wir tun, hat irgendwie was mit Geld zu tun. Das heißt, dein Geld wird gebraucht. Und hier ist der zweite QR-Code, den ich heute für dich bereit habe. Das ist eine Seite, ein Link zu einer Seite vom SWR. Ich finde die eigentlich ganz gut. Da hast du eine gute Übersicht, auch worauf sollte man denn achten, wenn man spendet, auf welches Siegel. Da ist auch eine Auflistung an unterschiedlichen Spenden, Organisatoren wie das Rote Kreuz, Caritas, Diakonie, wo du dir eine aussuchen kannst und da aktiv hilfsbereit sein kannst und Barmherzigkeit zeigen kannst, auch mit deinem Geld. Vielleicht hast du ja nicht die Möglichkeit, jemanden aufzunehmen, wobei ich dir wirklich ans Herz lege, da nochmal drüber nachzudenken, ob da nicht doch eine Möglichkeit bei dir im Haus oder der Wohnung ist. Aber die meisten von uns haben doch ein bisschen mehr Geld, als sie brauchen. So geht es zumindest mir. Ich weiß, das ist nicht bei jedem so, aber wahrscheinlich bei vielen von uns. Und ich lade dich ein, jetzt in dieser Lobpreiszeit, die wir gleich noch haben werden. Wir werden am Anfang kurz nur instrumental haben, nochmal wirklich in dich zu gehen und vor allen Dingen dort eine Begegnung mit Gott zu haben und mit ihm zu besprechen. Gott, wo kann ich denn helfen? Wo kann ich Barmherzigkeit geben, selbst wenn es mich Komfort kostet? Gott sagt, helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Und ich möchte auch nochmal an Doa erinnern, von der wir ganz am Anfang gehört haben, die wirklich in der schwierigsten, schlimmsten und gefährlichsten Situation ihres Lebens war und bereit war, zwei Kindern das Leben zu retten. Und ich möchte dich erinnern, ich möchte dich auffordern, nimm dir ein Beispiel an Menschen wie ihr. Wie kannst du in dieser Situation einen Beitrag leisten und helfen? Herr Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier drin ist, der das wirklich schon in die Tat umsetzt. Und ich weiß, da sind viele hier, die schon, oder einige, die Menschen aufgenommen haben, sind bestimmt viele, die schon gespendet haben, sind viele, die sich Gedanken machen um diese Sache. Und ich bitte dich, halt du weiterhin unser Herz weich, dass wir berührt werden von dem Leid, das wir um uns herum sehen, so wie Judith, die an dieser Erstaufnahmestelle war und plötzlich diese Bedrückung gespürt hat und es was mit ihr gemacht hat. So wie Suse, die heute Morgen mir erzählt hat, sie hat einfach die Not gesehen und sie hat nicht lange nachgedacht und wusste, ich muss hier helfen und hat es in die Tat umgesetzt. Jesus, danke, dass du uns das größte Vorbild bist. Du hast allen Komfort aufgegeben. Du hast dich klein gemacht, um uns zu retten, als wir verloren waren, Jesus. Du hast alles aufgegeben und hast es für uns gegeben. Und ich bitte dich, hilf du uns wieder neu zu erkennen, was du uns für ein Geschenk gemacht hast, Jesus. Wie du uns gerettet hast. Und lass du unser Herz mit deinem Feuer anstecken, dass auch wir diese Hilfsbereitschaft, die wir von dir bekommen haben, weitergeben.